Menschen treten aus der Kirche aus, Pfarrgemeinden werden zusammengelegt, Kirchen werden dicht gemacht in Deutschland und man könnte meinen, das Modell Pfarrgemeinde hätte keine Zukunft mehr. Leon Bichler grüßt aus München alle Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zum heutigen Grundkurs des Glaubens und diese Sendung spricht sich entschlossen und optimistisch gegen diese triste Vermutung aus mit dem heutigen Sendungstitel. Wenn Gott sein Haus baut. Pfarrgemeinde mit Zukunft. Dazu bin ich heute im Gespräch mit meinen beiden Sendungsgästen, Johannes Seidel aus Bernried am Starnberger See im Bistum Augsburg und mit Raimund Dörflinger aus Ravensburg in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Herr Seidel ist manchen Hörerinnen und Hörern sicher aus früheren Sendungen bereits bei uns bekannt und er ist Berater bei Pastoral Innovation für Glaubenserneuerung in katholischen Pfarrgemeinden. Herr Dörflinger ist Verleger und Glaubenskursveranstalter. Zunächst einmal begrüße ich ganz herzlich in der Sendung Sie, Herr Dörflinger, willkommen auf Radio Horeb.
Grüß Gott, Herr Bichler.
Unsere Sendung heute ist inspiriert von einem ganz neuen Buch, das in Ihrem Verlag D&D Medien erschienen ist. Wie heißt das Buch denn und worum geht's darin?
Das Buch heißt Divine Renovation, wenn Gott sein Haus saniert. Und in diesem Buch beschreibt der Autor, das ist ein Diözesanpriester aus der Diözese von Halifax in Kanada, der beschreibt da einfach, wie er sich selbst mal auf die Suche gemacht hat. Er hat hochmotiviert angefangen als junger Priester und hat dann schnell gemerkt, dass der Alltag in den Gemeinden, dass er da mit 1000 Erwartungen überfahren wird und dass das, was er sich eigentlich vorgenommen hatte in seiner ganzen Priesterausbildung, dass er das kaum umsetzen konnte. Und dann hat er sich auf die Suche gemacht, was kann ich in meinem Gemeindealltag ändern, damit ich wirklich Glauben weitergeben kann, damit die Gemeinde wachsen kann, damit da was aufblühen kann. Und in diesem Buch beschreibt er seine Suche, seine Erfahrungen, alles, was ihm klar geworden ist. Und da das, was er da rausgefunden hat, auch tatsächlich funktioniert, kann er eben sehr viel auch über die Früchte, die da so wachsen, erzählen.
Das Buch Rebuild ist ja auch sehr bekannt in diesem Kontext, also auch von einem amerikanischen Pfarrer verfasst mit dem Anliegen, eben Tipps zur Pfarrgemeindeerneuerung hier weiterzugeben. Inwiefern unterscheiden sich denn diese beiden Bücher oder die Methoden, die diese beiden Priester auf ihrem Weg der Pfarrgemeindeerneuerung hier beschritten haben?
Bei dem Buch Rebuild ist eher so, dass sich da dieser Priester in dieser Gemeinde und sein Mitarbeiter auf die Suche gemacht haben und sie haben sehr viel ausprobiert. Im Grunde standen sie vor genau der gleichen Problematik. Kirchen werden immer leerer, junge Generation kann kaum mehr angesprochen werden. Und sie haben da sehr viel über Ausprobieren und neue Wege beschreiten, einfach mal ganz verrückte Sachen andenken und umsetzen, haben da sehr viel, man beschreibt dieses Ding auch als Try and Error, ausprobiert. Der James Mellon ist ein bisschen anders rangegangen. Der hat sich zunächst ganz grundsätzlich auch mal auf die Suche gemacht, wie ist überhaupt Gemeinde, Pfarrgemeinde auch gedacht von der Bibel her? Was Gott als Hauptaufgabe für Pfarrgemeinden auch sieht? Was ist die eigentliche Mission von Gemeinden? Hat dann geschaut, wo weltweit Aufbrüche sind in Gemeinden, was die anders machen, wo was funktioniert. Und dann hat er sich dran gesetzt und hat einfach geschaut, wie kann ich das in meinem katholischen Umfeld in der Gemeinde vor Ort umsetzen. Also das ist eher so, der hat sich zuerst das Gesamte angeschaut und hat dann versucht, Rückschlüsse auf seine spezifische Situation zu ziehen.
Und was hat Sie als Verleger jetzt bewogen, die deutsche Ausgabe von Divine Renovation herauszubringen?
Also als ich von diesem Buch gehört habe, es wurde uns eben Johannes Seidel war es damals, der auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, wir haben hier ein tolles Buch, da ist echt Substanz drin. Hast du Interesse, das eventuell in deinem Verlag rauszugeben? Habe ich gleich gesagt, einfach mal herschicken, lese ich mir durch. Bin ich natürlich offen dafür. Und dann habe ich es aufgeschlagen, angefangen zu lesen und ich konnte es fast nicht mehr weglegen. Ich hätte bei jedem Kapitel Ja und Amen sagen können. Das hat mich einfach von vorne bis hinten überzeugt. Ich bin selbst hier in unserer Seelsorgeeinheit aktiv. Ich war mehrere Wahlperioden im Kirchengemeinderat auch hier verantwortlich und ich weiß sehr wohl, was für Schwierigkeiten es gibt, auch wenn man noch so inspiriert ist, wenn man noch so begeistert ist von Gott und da was weitergeben möchte, da gibt es Schwierigkeiten. Das ist heutzutage kein Selbstläufer mehr und da muss man heutzutage einfach auch andere Wege zum Teil einschlagen, wie das noch vor 50 Jahren notwendig war. Und als ich das Buch gelesen habe, da habe ich gedacht, dieser Pfarrer Mellen, der ist genau vor der gleichen Problematik gestanden, wie ich hier auch als Ehrenamtlicher in unserer Seelsorgeeinheit. Und er hat da Ansätze gefunden, er hat ganz spezifische Lösungen für kleine Sachen gefunden, auch für größere, die einfach ganz offensichtlich funktionieren. Und das hat mich fasziniert und da habe ich gesagt, ja, das passt 100% in unseren Verlag und das müssen wir einfach rausgeben. Das war überhaupt keine Frage.
Also ein ganz praktischer Anlass für Sie als damaliger Kirchengemeinderat. Und da wollen wir nachher auch noch ein bisschen näher drauf eingehen, was Sie konkret aus diesem Buch inspiriert hat, hier auch für Ihre Arbeit als damaliger Kirchengemeinderat und ja als Engagierter in Glaubenskursen. Jetzt begrüße ich zunächst auch noch meinen zweiten Sendungsgast, den Berater für Glaubenserneuerung in katholischen Pfarrgemeinden, Herrn Johannes Seidel. Grüße Gott, Herr Seidel.
Grüß Gott, Herr Bichler.
Herr Seidel, Sie haben den Autor des Buches Divine Renovation, nämlich dem Pfarrer James Mellen, persönlich kennengelernt. Wer ist er und was war denn sein Anlass des Besuchs, das Buch Divine Renovation, wörtlich heißt das göttliche Erneuerung, zu schreiben?
Ja, ich habe ihn kennengelernt vor 9 Jahren. Wir haben uns getroffen in London bei der Alpha-Konferenz. Er war dort das erste Mal, es hat ihn jemand mitgenommen und er hat auch gesehen, dass er in Gemeinden war damals, die einfach geschrumpft sind, wo man neue Leute schlecht erreicht hat und wo die eigenen auch irgendwie sich nicht richtig zu Hause gefühlt haben. Und jedenfalls ist er dann nach London gefahren, hat das erkundet, war auf der großen Alpha-Kurs-Konferenz und wir saßen dann abends in einer Gaststätte, einem Pub zusammen und haben uns ein bisschen ausgetauscht. Und ich habe gemerkt, ja, was ihn auszeichnet, ist, er will raus aus dieser Falle. Gell? Dass man immer dasselbe macht, dabei irgendwie schrumpft, frustriert wird und irgendwie nur so ein bisschen das mit Anstrengung. Aber eigentlich lässt man es laufen, weil dasselbe immer so läuft. Und ich habe diesen Mut und auch diese Zielorientiertheit gesagt, nein, da möchte ich raus. Ich bin jetzt noch nicht so alt, aber ich möchte nicht am Ende meiner Tage als Pfarrer sagen müssen, jetzt ist es eigentlich alles nur zurückgegangen. Und der hat immer diese Hoffnung ausgestrahlt. Dann hat er, das wird im Buch dann beschrieben, hat er über so verschiedene Stationen, wo er dann war als Kaplan, als Pfarrer, dann in dieser neuen Pfarrgemeinde, von der das hauptsächlich handelt, neu zusammengelebten Pfarrgemeinde, hat er gesagt, ja, man muss das auch systematisch umsetzen. Man kann nicht nur hier und da mal was tun. Man muss dem eigentlichen Ziel wieder auf den Grund gehen, wofür sind wir da als Pfarrgemeinde. Und dann muss man schauen, wie kann ich das in meiner Umgebung umsetzen. Und zum Beispiel, weil ein Grund dafür, dass er sich für Alpha-Kurse interessiert hat und das dann auch immer gemacht hat in seinen Pfarrgemeinden, ist, dass der Nordosten Kanadas, wo er lebt, eine sehr säkulare Gegend ist. Nicht wie manche Gegenden in den USA, also die vielleicht noch mehr Kirchenzugehörigkeit haben, wo der Grundwasserspiegel noch höher ist. Aber in seiner Gegend gehört das der Vergangenheit an. Es ist sehr säkular. Die Leute beschäftigen sich mit ihrem sonstigen Leben, aber haben nicht mehr so den Bezug zur Kirche und zum Glauben. Und das hat ihn, und er hat gesagt, darauf muss man irgendwie reagieren. Und das ist so, glaube ich, der Beginn auch seines Weges, der ihn schließlich dazu geführt hat, dann dieses Buch zu schreiben.
Wo sehen Sie jetzt den Mehrwert dieses Buches, Divine Renovation, das hier wirklich auch als Leitfaden dienen kann für eine Pfarrgemeindeerneuerung auch in Deutschland? Wo sehen Sie den Mehrwert dieses Buches gegenüber dem ähnlich scheinenden Buch Rebuild, zu Deutsch wieder auferbaut, das wir auch schon behandelt haben in unseren Sendungen?
Der Unterschied, der Herr Dörflinger hat es angesprochen, ist einfach diese Art des Vorgehens. Das Rebuild-Buch nimmt einen einfach mit auf einem Weg einer Pfarrgemeinde. Und es nimmt einen mit gleich von zwei Personen, von dem Pfarrer und seinem Pastoralleiter. Und da, man sieht dort sehr schön, wie das gewachsen ist. Und das, glaube ich, das Schöne an dem Rebuild-Buch, an dem Rebuild-Prozess ist, man kann sehen, wie es dort gewachsen ist. Und es hat sehr viel mit unseren eigenen Situationen zu tun. Der Father Mellen geht, sagen wir mal, in der Systematik einfach einen Schritt weiter. Er ist auch viel breiter in der glaubens- und theologischen Begründung, was das bedeutet, und analysiert das mehr. Es ist ein Buch, was das Ganze viel mehr analysiert und auch viel in dem Sinn viel mehr explizit theologischer ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element, dass wir auch nochmals gut verstehen, warum wir das tun, wo eigentlich die Unterschiede sind, wie das in unserer katholischen Tradition steht, auch in der Verkündigung der letzten Päpste, was das damit zu tun hat. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Ergänzung und auch eben auch eine theologische Vertiefung dieses Themas. Das, was sie gemeinsam haben, ist, dass die praktischen Grundprinzipien, die dort in den Pfarrgemeinden umgesetzt werden, sehr ähnlich sind. Natürlich haben sie einen anderen Kontext, aber diese praktischen Grundprinzipien sind sehr ähnlich. Das heißt, man versteht durch das Divine Renovation Buch das andere besser und vielleicht auch umgekehrt, wenn man Divine Renovation liest und liest dann Rebuild, dann hat man vielleicht noch einen bisschen praktischeren und plastischeren Zugang dazu. Deshalb finde ich, dass die Bücher sich sehr gut ergänzen.
Also ist es wirklich auch für die, die jetzt schon Rebuild gekauft und gelesen haben, noch eine sinnvolle Investition, eine sinnvolle Erweiterung, jetzt hier auch mal in Divine Renovation reinzulesen, wenn Gott sein Haus saniert?
Ja, es ist halt, man muss, ich meine, es ist eine Vertiefung, wenn man dieses Interesse hat, in einer vertieferten Theologie und das nochmal tiefer zu verstehen, dann ist es sicherlich ein Gewinn.
Schön, also die Buchtipps, die gibt's dann, beziehungsweise die Buchinformationen gibt's für unsere Hörer dann auch nochmal ausführlich am Ende der Sendung. Und auch noch an Sie, Herr Dörflinger, jetzt im Nachgang zu unserem vorigen Gespräch die Frage, welche praktischen Ansätze haben Sie denn dann eigentlich für Ihre frühere Arbeit als Kirchengemeinderat aus dem Buch Divine Renovation persönlich mitgenommen?
Das Persönliche, das muss ich jetzt ein bisschen relativieren. Schließlich kann ich hier nicht... Ich leite hier in dem Sinn ja keine Gemeinde, sondern ich gebe Inputs in die Gemeinde in der Funktion, die ich im Moment habe. Bin da in so einem Pastoralprojektkreis dabei, wo es einfach darum geht, wie man hier die Gemeinde, was man da für neue Schwerpunkte setzt. Da kann ich jetzt Sachen einbringen. Wir sind jetzt in dieser Phase, wo es einfach darum geht, dass wir da auch die Kirchengemeinderäte, die vier Kirchengemeinderäte, die hier zu unserer Pfarreiengemeinschaft Seelsorgeeinheit gehören, die zu überzeugen. Hier sind so viele praktische Dinge dabei, die es einfach leicht machen, hier einen Einstieg auch zu finden. Ganz konkret, vielleicht jetzt mal ein Beispiel hier. Es geht natürlich darum, dass in so einer Pfarreiengemeinschaft die Gemeinschaft an für sich ja, ganz neu gefördert und aufgebaut werden muss. Heutzutage gehen die meisten in die Kirche. Da spricht man nur mit denen man eh vielleicht in die Kirche geht, aber ja, vielleicht noch irgendeinen Smalltalk am Ende und dann geht man wieder heim. Ist nicht wirklich so, dass man im Gottesdienst ja, das erleben kann, was wirklich christliche Gemeinschaft bedeuten kann, dass wenn jemand ein Problem hat, dass er da jemand findet, der das mit ihm trägt oder der das zumindest im Gebet mitnimmt. Um solche Dinge geht es in normalen katholischen Kirchengemeinden beim Sonntagsgottesdienst ja fast nie. Da wird die Messe gelesen und die Leute machen mehr oder weniger mit und gehen dann danach wieder heim. Und das war's dann, was Gemeinschaft betrifft. Da gibt es natürlich viele Vereine in den Kirchengemeinden, die solche Sachen eher noch auffangen, aber da geht es ja meistens auch nicht um persönliche Dinge, sondern nur um gemeinsame Tätigkeiten. Jetzt hat hier James Mellon hat zum Beispiel diesen Ansatz, wie kann man hier noch Elemente auch in Gottesdienste reinbringen, dass Gemeinschaftserleben ein ganz anderes wird. Und er hat da zum Beispiel ein Anstoß hier, dass er in jedem Gottesdienst, dass sich da jeder einen Gebetspartner suchen soll. Vor dem Gottesdienst bevorzugt jemand, den man noch gar nicht kennt, dass man am Anfang mit denen ins Gespräch kommt und ausmacht, okay, heute sind wir Gebetspartner, ohne dass die unbedingt von ihren gesamten Schwierigkeiten wissen oder wo die gerade im Leben stehen. Die nehmen sich einfach, die beten während diesem Gottesdienst einfach für diese andere Person. Und da bilden sich Beziehungen, da bildet sich eine Art von Gemeinschaft, die für die meisten katholischen Kirchengemeinden neu sein durfte in dieser Qualität. Das ist jetzt nur ein kleiner Aspekt, aber einer, der sehr viel ausmachen kann.
Ein Anfangskapitel des Buches Divine Renovation heißt ja, beziehungsweise eine einleitende Frage, was die Identität der Pfarrgemeinde ist und ihr eigentliches Fundament. Ja, die Frage will ich gleich an Sie weitergeben. Was ist denn das eigentliche Fundament der Pfarrgemeinde?
Also von da kann man jetzt ein ganz praktisches Beispiel nehmen, was jetzt diesem James Mellon einmal bewusst geworden ist. Er hat da mal einen Film gesehen über den Untergang der Titanic. Die Titanic, da war seine Stadt Halifax, wo er jetzt als Priester ist, war da die Stadt, die am nächsten an diesem Unglücksort gelegen hat. Und dort ist auch der Friedhof von den Leuten, die da umgekommen sind und wo man die Leichen bergen konnte. Als er diesen Film gesehen hat, dass da zwar 18 Rettungsboote unterwegs waren, aber viele gar nicht voll waren. Da hätte es noch Platz gehabt für über 450, 470 Leute. Über 1500 waren im Wasser und haben mit dem Tod gerungen, weil das Wasser so eiskalt war. Nur zwei von den 18 Rettungsbooten, die da nicht voll besetzt waren, sind zurückgefahren, um tatsächlich Leute aus dem kalten Wasser noch rauszuziehen. Den anderen Rettungsbooten, die hatten alle Angst, sie würden dann selbst untergehen oder was auch immer. Nur diese zwei Rettungsboote haben geholfen und von diesen 1500 Menschen konnten nur ein paar wenige Einzelne gerettet werden, aber über 470 Plätze waren noch frei. Er beschreibt, das ist eigentlich die Situation unserer Kirche. Da sitzen viele im Boot, haben das Evangelium gehört, haben die gute Nachricht gehört. Man hat die eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm, die wirklich, für die das eine Überlebensfrage wäre, hier die frohe Botschaft überhaupt mitzubekommen. Also wir haben uns so dran gewöhnt, dass ja im Grunde, wenn man sich in der Kirche umschaut, ist das normale bürgerliche Mittelschicht, was heutzutage noch in die Kirche geht. Vielleicht auch viele armere, ältere Leute. Aber ansonsten bürgerliche Mittelschicht. Man erreicht ja fast sonst niemand mehr. Und die meisten in der Kirche finden sich damit ab, dass das jetzt eben, naja, okay, wir sitzen hier in unserem gemütlichen Boot, wir sind safe, sage ich mal, und die anderen, die es wirklich nötig hätten, die treiben irgendwo im Wasser und niemand kümmert sich mehr darum. Also dieser Blick, dass es wirklich darum geht, Leuten die rettende Botschaft, die frohe Botschaft zu bringen. Wenn man heute Kirchgänger fragt, was ist die frohe Botschaft, da geht es ja schon los. Die meisten würden da ins Stammeln kommen. Was ist die frohe Botschaft? Ja, vielleicht das und das, aber da ist so wenig Glaubenswissen da. Also die, wenn man es jetzt theoretisch mal anschaut, James Mellon hat dann natürlich auch in der Bibel geschaut und da geht es vor allem um den, da hat er sich den großen Missionsauftrag, der in Matthäus 28, 19 steht, mal genauer hergenommen. Da steht, darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Da ist ihm dann aufgefallen, als er sich da mit dem griechischen Urtext auseinandergesetzt hat. Im Deutschen sind es hier vier Verben. Geht, also geht zu allen Völkern. Macht, macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Diese vier Worte stehen hier gleichberechtigt als Verben. Im griechischen Urtext ist aber ein Wort. Nur eins dieser Verben steht tatsächlich in einer finiten Verbform, also als das Verb im Satz. Die anderen drei sind im Grunde nur zugeordnete Partizipien. Also eins, um ein Verb hier gruppieren sich die anderen inhaltlich drumherum. Und dieses eine Verb, das ist machen. Also der Kern vom Missionsauftrag folgt daraus, ist, die Menschen zu Jesu Jüngern zu machen. Und was das dann heißt, jemanden zu einem Jünger zu machen, das führt er dann im Buch weiter aus. Aber wenn das der Kern der Aufgabe von Gemeinden ist, dann muss man natürlich auch alles auf den Prüfstand stellen, ob die Gemeinden da wirklich ihren Schwerpunkt drauflegen. Wie viel Energie, wie viel vom Geld, wie viel von der Arbeitszeit, die zur Verfügung steht, geht in diesen Punkt, Jünger zu machen.
Also ganz klar, Evangelisation sozusagen hier ausgewiesen als Fundament der Pfarrgemeinde?
Ja, auf jeden Fall. Also klar, in vatikanischen Dokumenten hört man seit über 50 Jahren immer wieder, dass Glaubensweitergabe, Evangelisation, Mission eigentliche Auftrag der Kirche ist, der in unserer Zeit, zumindest in Europa hier, viel zu kurz kommt. Viele denken auch, wenn sie Mission oder Glaubensweitergabe hören, okay, dann sendet man irgendwelche Missionare in die dritte Welt und die machen dann ihren Job und das ist was für Hauptamtliche. Nein, der Ansatz von James Mellon ist, das ist die Grundaufgabe von jeder Kirchengemeinde und da muss sich jede Kirchengemeinde dran messen lassen, was sie in diesem Bereich macht, ob sie ihren Auftrag als Kirchengemeinde überhaupt erfüllt. Und das ist natürlich ein Ansatz, der ist, sage ich mal, schon sehr herausfordernd.
Also ein klarer Appell von James Mellon hier, dem Autor des Buches Divine Renovation, hier die Jüngerschaft bzw. die Evangelisation, die Glaubensverkündigung in den Pfarrgemeinden zu intensivieren und voranzubringen. Ich habe schon gesagt, wir sprechen heute über das Buch Divine Renovation, wenn Gott sein Haus saniert. Gleich geht's bei uns dazu weiter. Und wenn jetzt unsere Hörer Fragen oder Anregungen zur Erneuerung der Pfarrgemeinden haben, rufen Sie uns gerne an und kommen Sie mit unseren Sendungsgästen live ins Gespräch. Das geht unter 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands erreichen Sie uns unter 0049 89 517 008 008. Bis gleich. Willkommen zurück im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Wir sprechen heute über das Buch Divine Renovation, wenn Gott sein Haus saniert. Von einer bewahrenden zu einer missionarischen Kirchengemeinde. Dazu bin ich im Gespräch mit meinen beiden Sendungsgästen, dem Berater bei Pastoralinnovation für Glaubenserneuerung in katholischen Pfarrgemeinden, Johannes Seidel aus Bernried am Starnberger See im Bistum Augsburg, und mit dem Verleger und Glaubenskursveranstalter Raimund Dörflinger aus Ravensburg in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Herr Seidel, eine provokante Kapitelüberschrift des Buches Divine Renovation lautet Haus des Schmerzes, eine Kirche, die sich um sich selbst dreht. Was ist denn damit gemeint?
Ja, mit dieser Schmerz sind verschiedene Punkte gemeint. Der Father James Mellon beschreibt etwas, was sich Kardinal Bergoglio kurz vor dem Konklave, was er aufgeschrieben hat, er hat vier Punkte aufgeschrieben, die ihm wichtig schienen für die Kirche in unserer Zeit. Und unter seinen Aufzeichnungen gibt es einen Satz, der heißt, wenn die Kirche nicht aus sich selbst herausgeht, um das Evangelium zu verkünden, kreist sie um sich selbst, dann wird sie krank. Und dann sagt er weiter, und das schlimmste Übel sei eine mondäne Kirche, die in sich von sich und für sich lebt. Und wo man das außen überhaupt nicht wahrhabt. Und das sagt er, das ist der Schmerz der Kirche. Der Schmerz der Kirche ist, wenn, wie er das ja dargestellt hat, wenn eigentlich das die Identität ist, rauszugehen, Menschen zu Jüngern zu machen. Dann hat sie ihre Identität eigentlich verloren, dann hat sie das vergessen. Und wenn man unter Vergesslichkeit, unter Amnesie leidet, dann ist man auch in seiner eigenen Identität nicht mehr zu Hause. Dann fühlt man sich auch dort unwohl. Und das ist so ein Punkt, es gibt diesen Schmerz, dass wir uns eigentlich oft unwohl fühlen oder auch überflüssig. Oder dass wir, wenn wir das nicht mehr wissen, dass wir uns auch in den Pfarrgemeinden, dass wir übervorsichtig sind, uns zurückhalten, dass wir Angst davor haben, die Jünger zu lehren, wenn sie doch Jünger und Schüler sind, dass man ihnen etwas sagt. Es gibt nur dann oft so leichte, nette Kost, aber man bekommt keine Lehre. Und einer dieser Gründe davon ist der Auftrag, der eigentliche Auftrag, den wir vergessen haben. Und natürlich stört uns das. Ja, dieses krasse Beispiel, was schon zitiert wurde mit den Rettungsbooten beim Untergang der Titanic, ist, und er fügte da noch einen Satz an, dass sich irgendwie als diese beiden Rettungsboote dann halt irgendwie zurückfuhren, haben sie irgendwie andere Passagiere noch umgeladen in Rettungsboote, wo noch Platz war, damit sich das lohnt, dass sie da nochmal zurückrudern. Und dann haben sich viele der erste Klasse Passagiere beschwert, das sei irgendwie unangenehm, wenn jetzt noch mehr Leute dahin kommen, weil man dann ja weniger Platz im Boot hat. Und das ist ein sehr krasses Beispiel. Aber es drückt auch ein bisschen davon aus, dass es irgendwie uns manchmal unangenehm ist, wenn Leute dazukommen. Unangenehm, wenn man so in eine Kirche geht und man sieht die alle Leute so außen irgendwie in der Bank sitzen. Es ist uns manchmal unangenehm, wenn Leute dazukommen. Die kennen wir nicht. Es sind irgendwie Leute, die sind anders als wir. Und es ist unangenehm. Und zu diesen Schmerzen kommen natürlich auch diese Schmerzen, die es alle gab, die USA erschüttert hat mit dem Missbrauchsskandal, mit allen Dingen, die die Kirche auch belastet haben. Aber dieser Schmerz wirkt sich eben erst dann aus, wenn wir das Eigentliche vergessen haben. Wenn wir wirklich nicht mehr die Freude haben und sehen, dass es ein wirklicher Auftrag gibt, dass Menschen dazukommen. In diesem Beispiel, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen wirklich irgendwie wieder zum Glauben, zum Herrn und auch zu einem neuen Leben können. Und wenn man das nicht mehr erleben kann, dann hält man das irgendwann mal für gar nicht mehr, also man denkt, das gibt's gar nicht mehr. Man resigniert, man gibt die Hoffnung auf. Er zitiert irgendwie so ein Beispiel aus dem Herrn der Ringe, wo der Statthalter des Königs irgendwie schon die ganze Hoffnung verloren hat. Das ist sein erster Fehler. Er hat die Hoffnung ganz verloren und sagt, es geht gar nicht. Und das zweite ist, dass sich der Blick auf die Wirklichkeit dann trübt, dass man denkt, nein, das muss so sein, die ganze Welt ist so, die will eigentlich nichts mehr wissen, die wollen das eigentlich nicht mehr. Und das verdreht einem den Blick auf die Wirklichkeit. Ich habe jetzt einen kleinen etwas gelesen auf der Eröffnungsrede des Zweiten Vatikanischen Konzils von Johannes dem 23. Und er sagt, das ist eigentlich eine Täuschung, wenn man sagt, die Welt will eh nichts mehr wissen, die Welt ist eh schlecht. Das ist ein Grundübel, vor dem man sich hüten muss. Aber das befällt uns so leicht. Das ist so dieser Schmerz, dass man irgendwie da drin ist und eigentlich nicht mehr so richtig raus will, weil man an das Draußen, also an das Rauskommen gar nicht mehr glaubt.
Die Kirche soll also in Kontakt treten mit der Welt, in Kontakt treten mit den Menschen. Ähnliches haben jetzt schon Hörer getan. Und zwar hat eine erste Anruferin hier auch den Kontaktversuch gewagt und angerufen. Das können auch Sie zu Hause unter 089 517 008 008. Und hier können Sie dann Ihre Fragen zum Thema Pfarrgemeindeerneuerung live an unsere Experten, an unsere Sendungsgäste heute hier stellen. Als erstes begrüße ich jetzt in der Sendung ganz herzlich Frau Fechler aus Ankum. Grüß Gott, hallo.
Grüß Gott, Herr Wichler. Und grüß Gott, liebe Referenten. Ja, es gibt ja hier, natürlich könnte man hier mehreres dazu sagen. Ich möchte erst mal darauf hinweisen, dass Papst Franziskus ja schon laufend sagt, geht an die Ränder, obwohl ich da auch wieder denke, Mutter Teresa, die hat zum Beispiel gesagt, nicht nur die Armen, also dass man da hinkommt, zum Beispiel nach Kalkutta oder so, hatte ich ja auch schon vor, und dann eben die Ärmsten der Armen damit Kontakt sucht oder überhaupt sie betreut, sondern dass auch die, die jetzt eben auch reicher sind, die können auch ganz arm sein und dass man sich auch denen zuwendet. Und das fehlt mir so ein bisschen dann wieder, wenn man sagt, geht an die Ränder, dass jeder eigentlich diese Zuwendung braucht. Ich frage mich nur, wenn ich jetzt am Sonntag in die Kirche gehe und dann vorher noch wieder mit Leuten da, mit irgendeinem reden soll und dann hinterher wieder auch wieder, was ja doch eher Menschen tun, die stehen dann in Gruppen zusammen, die sich kennen und so, ich weiß ja nicht, wie das in Bayern ist, und dann muss ich sagen, es heißt doch auch, man muss sich ja auch konzentrieren, auch selber konzentrieren. So viel Kraft hat man ja auch wieder nicht, dass man alles Mögliche kann vorher und dann sich konzentrieren auf das Geheimnis der Liturgie, was ja viele als eine ungeheure große Feier beschreiben, Papst Benedikt zum Beispiel auch über den Geist der Liturgie. Dann schaffe ich das gar nicht. So viel Kraft habe ich dann oft gar nicht. Ich nehme ja schon alle Gläubigen, die jetzt da sind, mit hinein. Und dann hat man die eigenen Anliegen sowieso von der Familie. Das haben ja auch viele. Und nicht so, dass die Alten, die jetzt vielleicht mehr zu sehen sind, nun wirklich nur alle aus Tradition gehen oder eben das gar nicht wissen, wie es heute in der Welt aussieht, sondern sie sehen es an den Enkeln, sie sehen es in der Verwandtschaft und sie haben ihre Gebetsanliegen. Also das ist erstmal das und dann frage ich nochmal, es sind ja die eucharistische Anbetung, die ist ja so wirklich mehr ins Rollen gekommen und das ist ja eigentlich auch nicht etwas, was nun wirklich total nach außen geht, auf die Leute her, von der Anbetung Jesu Christi, des allerheiligsten Altarsakramentes, alles mit hineinnimmt, die Leiden der Welt. Es geht ja da auch nicht nur um Priesterberufe, sondern auch wirklich diesen Ausgleich schaffen, ja nicht selber schaffen will, aber dass man doch in diese innere Mitte stößt der Kirche. Und das, was jetzt hier ist, muss verschiedene Ansätze geben. Das ist mir ganz klar und es ist auch schön, wenn immer wieder was Neues aufgerollt wird und neue Erkenntnisse kommen. Aber der Einzelne kann ja auch unterscheiden. Und man muss immer sehen, dass der in die Kirche geht am Morgen, dass der auch begrenzt ist und dass der auch selber wirklich nötig hat, dass man der Priester auch mal sagt, schön, dass ihr da seid und nicht, wo habt ihr denn die anderen? Ja, das weiß man selber. Ja, ich könnte eigentlich noch mehr, aber
Ja, vielen Dank, Frau Fechler. Also da haben wir jetzt schon.
Ich muss noch dazu sagen, so in Argentinien, da war das dann so im Busch da, der Pater, weil ich auch mal Ferien habe ich da verbracht, um zu helfen. Und da wurde dann nach dem Gottesdienst, da kam, das war aber auch, das war auch nicht so groß, wie unsere Pfarrgemeinden hier zum Beispiel noch sind. Dann kam man zusammen und der Priester hat mit den Gläubigen da, die ja auch alle ihre Kümmernisse hatten, die durften dann sagen und vortragen, was sie jetzt gerade so als für Probleme hatten. Ist natürlich gut, aber welcher Priester kann das heute noch, dann vielleicht in dem Pfarrheim da Leute zusammenrufen, was habt ihr für Probleme und wo können wir da helfen, weil er schon wieder einen Gottesdienst woanders halten muss, wollte ich auch noch dazu sagen.
Ja, vielen Dank. Also einige Themen, die Sie jetzt auf den Tisch gebracht haben, wir werden die jetzt weiter behandeln und herzliche Grüße nach Ankum. Für Gott.
Dankeschön und auch einen schönen, ach nein, wir haben noch nicht Sonntag. Ja.
Ja, aber vorab auch schon Adieu. Ihnen schönen Sonntag.
Adieu. Adieu.
Ja, also ich möchte gleich mal eine der Fragen hier weitergeben an Sie, Herr Dörflinger. Also jetzt zuletzt hat die Dame auch genannt, dass eben die Priester oft gar keine Zeit mehr haben für die vielfältigen Anliegen ihrer Pfarrgemeinde. Hat da James Mellon auch Ansätze in seinem Buch Divine Renovation, über das wir heute sprechen, wie man da auch sozusagen die Hirten entlasten kann oder wie überhaupt Seelsorge auch wieder intensiviert werden kann?
Ja, selbstverständlich geht es da auch drum. Ich meine, so wie die Dame gerade angesprochen hat, ein Gottesdienst kann nicht alle Aufgaben in der Gemeinde übernehmen. Ein Gottesdienst hat eine zentrale Bedeutung im Leben von einer Pfarrgemeinde, aber kann einfach nicht der Umsetzungsort für alles sein, was im Gemeindeleben wichtig ist. Da wäre der Gottesdienst natürlich überfrachtet. Und jetzt speziell zu Ihrer Frage, ja, natürlich, die Pfarrer sehen sich, in einigen Diözesen ist so, dass die Pfarrgemeinden zusammengelegt werden zu einer großen. Da haben sie dann zwar nur noch einen Kirchengemeinderat oder wie auch immer der in dieser Diözese heißt, aber sie haben trotzdem viele tausend Gläubige, die da dazugehören, weit mehr als das noch vor einigen Jahren war. Und in anderen Diözesen, wie hier bei uns in der Diözese Rothenburg-Stuttgart, da werden die Gemeinden nicht zusammengelegt, sondern es wird halt so eine gemeinsame Verwaltungsebene eingerichtet, sodass der Pfarrer eben für 4, 5, 6, 7 Einzelgemeinden zuständig ist. Natürlich kann ein Pfarrer nicht mehr in jeder Gemeinde die gleichen Dinge leisten, die er vielleicht noch vor 40 Jahren in einer einzelnen kleinen Gemeinde geleistet hat. Das ist selbstverständlich. Da geht es hier in diesem Buch natürlich auch darum, was kann man einrichten in Gemeinden, das, was jetzt die Seelsorge betrifft, was Schwierigkeiten von einzelnen Leuten betreffen können, wenn sie persönliche Probleme haben, was man da alles machen kann, um das auch auf viele Schultern zu verlagern. In der Glaubensverkündigung, in der Grundverkündigung sind da zum Beispiel solche Glaubensveranstaltungen wie Alpha natürlich ein sehr empfohlenes Mittel. Das wird auch in der Regel nicht vom Pfarrer gehalten, sondern von irgendwelchen ehrenamtlichen Mitarbeitern in der Gemeinde, so wie wir es hier bei uns auch machen. Dann geht es um Bildung von Kleingruppen in Gemeinden, Hauskreise, wie auch immer man die nennen möchte, wo die übernehmen Funktionen, die Verwaltung in der Gemeinde nicht übernehmen kann. Da geht es darum, um die regelmäßige Begleitung von Wachstumsprozessen auch, von geistlicher Vertiefung von den einzelnen Mitgliedern, Gemeinschaft, dass sie eingebunden sind in ein soziales Netzwerk, solche Dinge. Und dann geht es natürlich auch hier ganz konkret darum, dass der Pfarrer in diesen neuen Konstrukten, die es jetzt gibt, egal ob Pfarreiengemeinschaften oder Megagemeinden, dass er natürlich auch in seiner Funktion als Leiter ganz neu herausgefordert ist und dann nach neuen Wegen suchen muss. Und da bietet dieses Buch auch sehr interessante Aspekte und eigentlich mehr als nur Gedanken, sondern auch Vorschläge, in was für eine Richtung sich da Priester auch weiterbilden können, damit sie mit diesem veränderten Umfeld einfach da fruchtbarer wirken können. Und das ist natürlich auch eine extrem wichtige Sache in unserer Zeit.
Also sind die geschilderten Ansätze jetzt zum Beispiel auch Glaubenskurse oder Hauskreise und dergleichen mehr auf ehrenamtliche Schultern zu verlagern, eine Möglichkeit, dass die Priester dann in den Pfarrgemeinden mehr Luft haben, um zum Beispiel Seelsorge zu intensivieren und ja auch ihr sakramentales Wirken, sozusagen ihr Kerngeschäft, mehr auch leisten zu können?
Ja, genau. In diese Richtung geht's und anders ist es ja auch fast nicht zu machen. Die Priester müssen sich auf ihre Kernaufgaben, da gehört natürlich die eigentliche Leitung der Gemeinde dazu. Der Priester hat zu schauen, dass auch in so kleinen Kreisen, in Glaubenskursen nichts verkündet wird, was jetzt neben der was jetzt nicht der katholischen Lehre entspricht, solche Sachen, was mit den Zielen der Gemeinde auch vereinbart ist, dass da nicht einige Laien eben ihr eigenes Süppchen kochen. Die Leitungsfunktion des Pfarrers verändert sich einfach ein Stück weit, aber da kann man sich drauf einstellen und das gilt es einfach optimal zu organisieren.
Das heißt, das Buch zeigt auch, wie Priester eben besser delegieren, besser verteilen können, um dann eben sozusagen auch die Kapazitäten frei zu haben für das, für die wichtigsten eigenen Aufträge.
Ja, genau.
Starke Ansätze. Und jetzt auch noch an Sie, Herr Seidel, eine weitere Frage der Hörerin, die gerade anrief, Frau Fechler aus Ankum. Sie sagte ja, die Leute haben ja eh schon so viele Anliegen oft und sind schon sozusagen jetzt selber sehr überladen, also können dann nicht auch noch Kraft aufwenden, so habe ich jetzt verstanden, für die Pfarrgemeindeerneuerung und für die Anliegen der ganzen Umwelt. Wie sehen Sie das und leistet da das Buch Divine Renovation auch einen Beitrag dazu, wie das sozusagen funktionieren kann? Ist das auch eine Frage der Zielgruppe vielleicht? Ist das gar nicht so sehr jetzt an ältere Menschen gerichtet, die entweder einfach sich schwer tun oder einfach nicht mehr die Kapazitäten frei haben? Ist das vielleicht mehr für jüngere Leute?
Will ich nicht. Also es ist natürlich auch für jüngere Leute, das will ich nicht sagen. Ich möchte nochmal auch die Dame hatte auch dann zitiert, wenn man wie diese kleinen Gebetspartnerschaften, wie das dort in Halifax gemacht wird. Also das haben sie auch nicht von heute auf morgen gemacht, sondern das haben sie klug eingeführt und so und auch ein bisschen die Leute vorbereitet. Es kam jetzt nicht aus heiterem Himmel und haben ihnen das auch ein bisschen erläutert. Aber ich habe mir gedacht, wenn man die Perspektive einfach umdreht und sagt, und es geht ja nur so, dass man Grüß Gott sagt, den Namen, und man weiß gar nicht, was der jetzt, muss das nicht alles mitnehmen, aber man verspricht ihm, sagt, in dieser Messe bete ich auch für dich. Und das ist jemand, der dort sitzt. Als ich dort war, das habe ich auch gemacht. Und das ist sehr schön. Und wenn wir die Perspektive mal umdrehen und sehen, ich komme gerade mit irgendetwas, das mich bedrückt und habe irgendwie die Familie oder irgendetwas und komme dahin und dann wendet sich in die am Anfang der Messe in einer kleinen Zeit irgendwie, also nicht sehr lang, irgendwie eine halbe Minute, Minute, irgendwie jemand aus der zu und sagt ich bin der sowieso und sie sowieso und sagt mir grüß Gott, sagen wir beten jetzt in der Messe füreinander. Wie schön ist das, wenn man weiß, einer in dieser Kirche betet auch speziell für mich. Und ich glaube, wenn man das einübt, das ist es keine Belastung, sondern eine Entlastung. Für die Leute, die für mich beten oder für die ich manchmal bete, ist es eine Entlastung, weil es mich erstens herausführt aus meinen ganzen eigenen Problemen, die ich ja habe, und mich irgendwie auf jemanden anderen zuwendet. Und ich sage, dieser andere betet für mich, ich bete für den. Und das ist sehr schön. Ich habe jetzt etwas erlebt in einer Kirche, da wurde der Rosenkranz gebeten. Hinten standen zwei Leute, auch ein jüngerer Mensch. Und die standen da und dann hat jemand gesagt, wenn Sie wollen, können Sie auch mit vorgehen. Blieben aber hinten. Und dann ist er nochmal irgendwie nach hinten gegangen und hat gesagt, wir beten ja jetzt den Rosenkranz. Habt ihr nicht auch ein Gebetsanliegen? Und dann hat der eine gesagt, für eine Verstorbene mit dem Namen sowieso. Und dann war der Rosenkranz gebetet und die blieben da hinter dort immer und nach dem Rosenkranz sah man den noch und hat man gefragt, wie war das und so. Und dann hat er gesagt, es war irgendwie eine ganz junge Person, die gestorben ist und er war sehr dankbar und es gab auch ein Gespräch. Das heißt, dieses Ansprechen und für jemanden beten ist etwas sehr wirklich Schönes. Oder auch andere Formen der Gemeinschaft, wie das dort in Halifax ist, dass sie einmal in der Wochentagsmesse, die sehr gut besucht ist, ist ja auch eine zusammengelegte Pfarrgemeinde, und gibt es danach ein Frühstück. Dass die Leute, die einfach sich dort, die immer in die Vormittagsmesse gehen, dort auch einfach sich normal austauschen können. Und das führt natürlich auch ein bisschen dazu, dass sie wieder irgendwie sich vielleicht auch, weil sie das schon ein bisschen eingeübt haben, mit ins Gebet einschließen. Und das ist auch, sie haben den ganzen Tag dort auch einen Anbetungstag, wo Leute hingehen und für andere gebeten. Und das stärkt eigentlich mehr. Das stärkt mehr. Ich möchte noch eine Sache ergänzen aus dem, was, ja, wo man einfach sieht, dieses macht alle zu meinen Jüngern, heißt ja nicht, macht alle Pfarrer zu meinen Jüngern oder alle Hauptamtlichen. Dieses macht alle zu meinen Jüngern heißt, wir dürfen das und alle sein. Es ist nicht nur die Not, dass es jetzt vielleicht größere Pfarrgemeinden, weniger Priester gibt, ist objektiv eine Not, aber darin ist auch eine Chance, dass wir uns neu auf diesen Auftrag besinnen, dass wir selber Jünger sein dürfen. Und das ist nichts Schlechtes. In der Nähe des Herrn zu sein, ist ja nichts Schlechtes und an ihm zu wachsen.
Für manche vielleicht doch eine Herausforderung, wie jetzt auch die Dame geschildert hat. Ich will noch mal drauf eingehen. Also Pfarrgemeindeerneuerung und die Anliegen gerade auch eines weiteren Kreises jetzt auch noch persönlich zu tragen, scheint manchen zu viel zu sein. Ist es daher also in erster Linie vielleicht doch Aufgabe der Hauptamtlichen? Oder sollen wir doch alle, auch wenn wir schon viele Gebetsanliegen haben, das auch noch zu unserem Herzensanliegen machen?
Ja, ich glaube, etwas, was man, mit diesen ganzen Anliegen, es ist auch eine Gefahr, dass man denkt, man muss die ganze Last tragen. Was ich schon gesagt habe, ist, wenn es ein paar andere gibt, die auch für mich beten, dann bin ich auch anders aufgestellt. Das merke ich auch. Ich merke, dass das so ein Segens ist, eine Segenskommunikation, eine Segenskommunion. Es ist ja eine Kommunion mit dem Herrn, die wir in der Eucharistie feiern, und auch untereinander. Alle vereinigen sich in diesem Leib. Alle sind der Leib Christi. Das heißt, die Glieder untereinander. Und das ist, denke ich, ein Segen, den man auch spürt. Und es ist etwas, dass ich sage, ich bete ja jetzt nicht irgendwie, wenn da eine Kirche ist mit irgendwie 100 Leuten oder 50 Leuten, dann dieses Beispiel aus Halifax, was gebracht wurde, heißt es ja nicht, ich bete jetzt für alle. Und der erzählt, sondern ich bete für einen oder eine. Und einer betet für mich. Und ich erzähle ihm auch nicht alle meine Anliegen, aber der betet für mich vor dem Herrn. Und ich denke, das ist eine große Stärkung. Wenn jemand, um nochmal auf die Fernstehenden, gleich welchen sozialen Standes zurückzukommen, wenn jemand irgendwie nach vielen Jahren oder Monaten oder irgendwie einmal in so eine Kirche geht, weil es irgendwie ihm schlecht geht und er dort etwas sucht, und dann geht er dort hinein, und alle Leute, außer irgendwie den Höflichkeitsformen, wenn überhaupt, oder die sich dann stören, wenn sie ein Stückchen rücken müssen, und es spricht niemand mit einem. Es ist was ganz anderes für jemanden, der irgendwie nach längerer Zeit wieder in die Kirche kommt, jung oder alt, reich oder arm, wenn ihn jemand anspricht und sagt, ja, wenn man sagt irgendwie, ich bin der Johannes, und er sagt irgendwie, ich bin die Martina oder der Thomas, und sagt, ja, ich bete für dich in dieser Messe, oder überhaupt angesprochen ist. Das ist etwas ganz anderes. Das sieht man auch, wenn man an der Person Jesu, der hat immer Einzelne auch berührt. Er hat nicht nur zu den vielen gesprochen. Es gibt ganz viele einzelne Begegnungen, und die Menschen auch berühren. Und ich kann das nur von mir sagen, mich berührt es auch.
Also ist es so als Begrüßungsdienst zu verstehen, dass dann da einer an der Pforte sitzt und dann jeden nach seinen Anliegen fragt, oder einfach jeder in der Kirchenbank wird vom Pfarrer aufgefordert, sich gegenseitig die Anliegen kurz zu nennen?
Das ist eine mögliche Form. Es gibt natürlich auch bei denen ein paar Leute, die vorne die Leute begrüßen. Das ist das eine. Aber was sie in der Sonntagsmesse machen, ist, dass sie sich einem zuwenden, der irgendwie also rumherum sitzt, entweder vorne, hinten, rechts oder links, und sagen, für den einen, den ich vielleicht noch nicht kenne, dafür für dem sage ich jetzt ganz einfach, ich bin und ich bete heute für dich. Und der sagt, ich bete heute für dich oder für sie. Und das ist eigentlich, das ist minimalistisch einfach, ganz einfach, aber es besteht schon ein anderer Zug. Und manchmal trägt man den dann so ein bisschen mit, weil man kann nicht für alle, wir sind nicht Gott. Unser Vater im Himmel behandelt jeden so, als wäre sein einziger Sohn, aber seine einzige Tochter. Aber das können wir Menschen nicht. Und deshalb ist es schön, wenn wir so eine kleine Übung machen, dieser konkreten Liebe, der konkreten Sorge in unserer hochindividuellen und einsamen Gesellschaft, wo wir einfach das sagen. Und es gibt verschiedene Formen, das einzuüben. Und wenn man das ein bisschen eingeübt hat und ein bisschen am Anfang diese Hemmschwelle, die es gibt, irgendwie überwunden hat, die bleibt vielleicht immer auch ein bisschen, aber dann entsteht daraus auch eine echte Frucht für mich, manchmal ein Austausch, aber auch ein wirklich Wissen, dass wir in einer Gemeinschaft sind.
Also hier ein Beispiel dafür, wie man ein Stück weit mehr eine einladende Pfarrgemeinde werden kann. Herr Dörflinger, in dem Buch Divine Renovation wird ja diese Frage auch noch weiter thematisiert. Das heißt, dort eine Kirche, eine einladende Pfarrgemeinde werden. Wie funktioniert das denn laut James Mellon? Was gibt es da noch für, sozusagen Elemente, wie man eine einladendere Kirche werden kann? Hier mit einem Blick auf die Uhr, es genügen auch ein paar Stichworte.
Ja, also er nimmt verschiedenste Dinge in Blick. Es geht ihm nicht speziell nur um, er hat einfach da ein ganzes Sammelsurium, was er da bringt. Natürlich insgesamt Blick auf die Gastfreundschaft. Wie geht man mit neuen Leuten um? Wie heißt man die willkommen? Werden die überhaupt angesprochen in der Gemeinde? Wie werden die wahrgenommen? Wie ist die Musik in der Kirche? Ist es eine Musik, dass man halt irgendwas runtersingt, was halt, klar, wir haben jetzt überall das neue Gotteslob, aber da sind auch nicht überall nur solche Lieder drin, die jetzt einen gerade vom Hocker reißen oder mit denen man überhaupt jüngere Leute auch noch ansprechen könnte. Also er geht da sehr stark drauf ein, auch dass man sich überlegt, was für eine Musik im Gottesdienst überhaupt verwendet wird und eingesetzt wird. Es geht um Predigten, verschiedenste Sachen, Tipps für Prediger, auch mal einfach die eigenen Predigten auf Video mal aufzunehmen, einfach eine Videokamera aufzustellen, damit die Prediger sich selbst erleben aus der Zuschauersicht. Da gehen manchen die Augen auf, wie er es eigentlich besser machen könnte. Viele kleine Sachen, klare Erwartungen der Kirchengemeinde auch an die Leute zu formulieren, dass das nicht nur eine Einbahnstraße ist, dass die Kirchengemeinde nicht nur als Servicegesellschaft verstanden wird, was die Leute so alles an Erwartungen mitbringen und das muss die Kirchengemeinde erfüllen. Nein, auch so die gesamte Kultur in der Gemeinde kann auch nur verändert werden, wenn die Gemeinde auch klare Erwartungen an die Kirchengemeindemitglieder formuliert. Es geht um Dienste nach persönlichen Stärken, um Bildung kleiner Gemeinschaften. Ein ganz starker Schwerpunkt auch, was für eine Rolle spielt der Heilige Geist? Wie gibt man dem Raum? Was sind die Geistesgaben? Was spielen die für die Gemeinde für eine Rolle? Ja, all das zusammen verändert die Kultur in der Gemeinde. Das sind viele kleine Bausteine. Ist auch nicht so, dass er den Anspruch hat, dass er abschließend alles aufgezählt hat, was da denkbar ist. Indem er diese verschiedenen Themenfelder anreißt, ermuntert er natürlich auch dazu, dass die Gemeinden sich da in diesen Punkten auch selbst noch auf den Weg machen.
Ja, vielen Dank. Wir haben heute sehr viel gehört über mögliche Mittel der Pfarrgemeindeerneuerung und zwar anhand des Buches Divine Renovation, wenn Gott sein Haus saniert, ganz aktuell erschienen und im DD Medien Verlag rausgekommen und dort auch zu beziehen. Die weiteren Buchdaten finden Sie dann natürlich auch noch hier bei den Informationen zur Sendung oder auch bei unserem Hörerservice unter 08328 921 110. Wenn Sie jetzt dieses Thema noch vertiefen möchten, kaufen Sie sich das Buch, verschenken Sie es oder lesen Sie es gemeinsam. Schauen Sie auch zu anderen Angeboten, zum Beispiel im Januar wieder auf die Mehrkonferenz oder auch am 8. Januar zum Priestertag mit Frater James Mellon in Augsburg. Ebenfalls wird auch eine Reise nach Halifax angeboten von Pfarrer Bernhard Hesse. Es gibt natürlich auch Alpha-Kurse, die Sie besuchen können im Internet. Jetzt zum Beispiel wird dann in wenigen Tagen der Alpha-Trainingstag in München stattfinden, beziehungsweise schon morgen mit einem Blick auf den Kalender. Und da können Sie sich auch im Internet nochmal tiefergehend informieren. Damit kommt der Grundkurs des Glaubens für heute schon zu seinem Ende und ich war heute im Gespräch mit dem Berater für Pfarrgemeindeerneuerung in katholischen Pfarrgemeinden, Herrn Johannes Seidel aus Bernried am Starnberger See im Bistum Augsburg und mit dem Verleger und Glaubenskursveranstalter Raimund Dörflinger aus Ravensburg in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Anlass war eben das Erscheinen der deutschen Buchausgabe jetzt von Divine Renovation, wenn Gott sein Haus saniert. Von einer bewahrenden zu einer missionarischen Kirchengemeinde. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, können Sie sie auch sehr gerne als CD bestellen unter 08328 921 120 oder natürlich auch als Podcast herunterladen auf horeb.org. Zum Abschluss danke ich Ihnen, Herr Seidel, und Ihnen, Herr Dörflinger, sehr herzlich für diese Sendung und für Ihre Zeit. Dankeschön.
Gerne.
Danke auch.
Und auch allen Hörern von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol gilt ein herzlicher Dank fürs Zuhören. Und ich verabschiede mich jetzt mit den besten Grüßen für den weiteren Tag. Und wenn Sie dranbleiben jetzt zur Todesstunde des Herrn, wünsche ich Ihnen noch eine gute Gebetsandacht für den Barmherzigkeitsrosenkranz. Behüt Sie Gott. Auf Wiederhören, Ihr Leon Bichler.